Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Marc A. Traufer, Unternehmer und Musiker, und Oliver Zimmer, Historiker. Sie sprechen über Elite und Volk, über den Gewinn, den man aus dem Milizsystem ziehen kann, und darüber, was Heimat bedeutet. Diese Folge wurde im Rahmen des Swiss Podcast Festival in Zürich aufgezeichnet. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob.
Marc, du bist heute aus dem Berner Oberland nach Zürich gekommen. Ist das ein großer Wechsel für dich?
Ja, also der ist gleich groß, wie wenn all die Städter dann zu uns an die Sonne zum Wandern kommen am Wochenende. Er ist in der Schweiz einfach relativ klein. Also es ist ein kurzer Weg. Ich bin in einer Stunde und 10 Minuten bin ich hier. Und der große Unterschied, mit dem ich auch manchmal ein bisschen spiele in meinen Songs, erkennt man dann beim genaueren Hinsehen dann ja eben doch nicht.
Aber du hast schon ein bisschen dieses Image des Jungen vom Land. Wie viel ist da echt und wie viel ist da auch ein bisschen geschicktes Marketing?
Da ist null geschicktes Marketing dahinter. Ich bin in Hofstetten aufgewachsen. Das ist ein Bergdorf mit knapp 520 Einwohnern. Wenn ich zu Hause meine Türe aufmache, habe ich ein Feld mit Kühen. Wir haben immer noch 11 Bauern bei uns im Dorf. Ich sehe Berge, ich sehe Wälder und ich habe den Schnee relativ nahe in den Wintermonaten. Da ist sehr, sehr wenig Kalkül dabei, auch wenn das für einen Journalisten aus dem Kreis 4 manchmal schwer nachzuvollziehen ist.
For the record, ich bin nicht aus dem Kreis 4.
Ich habe nicht dich gemeint.
Aber du läufst wahrscheinlich nicht in der Tracht in deinem Alltag herum.
Nein, selbstverständlich nicht. Aber es gibt natürlich Alpabfahrt und so weiter, diese traditionellen Sachen, wo wir die Trachten tragen. Das ist wie wenn in Zürich da die Zünfte ausfliegen. Das ist ja auch einmal im Jahr und nicht irgendwie jeden Tag gehen die so ins Büro arbeiten. Ich glaube, das ist auch hier gerade das Gleiche, ob jetzt da oben oder hier in der Stadt.
Wie würdest du sagen, wie unterschiedlich ticken Stadt und Land in der Schweiz?
Meines Erachtens nach ist es wirklich ein bisschen wir sind nicht so unterschiedlich, wie wir meinen. Es ist natürlich heutzutage mit diesen Bubbles, wo wir uns nur noch drin bewegen, wird das zum Teil manchmal ein bisschen extremer. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir nicht so unterschiedlich funktionieren, wie das immer in den Medien dargestellt wird. Es gibt aber selbstverständlich kulturelle Unterschiede, also was ein Angebot anbelangt. Es gibt dann die großen Diskussionsthemen, ÖV. Oder ich, selbstverständlich, wenn ich in der Stadt wohnen würde, hätte ich auch kein Auto mehr, weil man überall hinkommt. Bei uns oben zum Beispiel, da bist du, wenn du eine Familie hast und beide noch berufstätig sind, brauchst du nicht eines, sondern zwei Autos, weil einfach nach 8 Uhr abends fährt kein Bus nirgends mehr hin. Und das sind dann die Sachen, aber das ist eine Angebotsfrage und nicht unbedingt, wie wir Menschen ticken.
Oliver, wie siehst du das Stadt-Land-Gefälle?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also es kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich auch eben, wie du gesagt hast, von welchem Land wir sprechen. Ich weiß jetzt nicht, der Gedanke kommt mir gleich, ist mir gerade gekommen. Also vielleicht ist das Land ist sehr divers. Also man hat große Unterschiede. Eben je nachdem ist das eher eine bergige Region, wie du geschildert hast, also wo die Leute sicher, also ÖV ist weniger und man braucht eher das Auto und auch verschiedene Landesteile. Ich glaube, das Land zu generalisieren, also ich wage jetzt mal die These, das Land zu generalisieren, ist wahrscheinlich heute schwieriger als die Städte, würde ich behaupten, weil ich habe noch immer limitierte Schweizerfahrung, weil ich war lange in England, also über 20 Jahre sind wir zurückgekommen, sind wir nach St. Gallen und St. Gallen ist kleiner als Zürich und so, und Bern, aber ich habe das Gefühl, es gibt so Tendenzen, die sind sehr ähnlich, wogegen das Land ist eigentlich sehr, finde ich, auf eine faszinierende Art divers, oder? Also es ist ja noch lustig, wenn man bedenkt, dass das ist doch einer der Grundwerte der urbanen Kultur, dieser Multikulturalismus. Ich würde sagen, mental sehe ich das nicht so. Ich sehe es aber auf dem Land, glaube ich, wenn man jetzt die Schweiz anschaut, sehe ich doch eine große Diversität eigentlich.
Ja. Oliver, dein Vater war Elektriker, deine Mutter Hausfrau. Du hast dich eigentlich aus der Schweizer Arbeiterklasse bis ganz nach oben nach Oxford in der Akademie gekämpft. Was war dein Antrieb dafür?
Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach studiert. Ich habe Geschichte studiert und dann habe ich gemerkt, dass ich das noch gut kann mit der Zeit und dann mit der Zeit, wenn man dann Arbeiten liest und austauscht, merkt man ein bisschen, ja, das ist eigentlich ganz gut im Vergleich und so. Und ich habe dann halt irgendwann gefunden, dass das nicht mehr sehr inspirierend ist hier und habe dann viel englische Texte gelesen und das war viel, viel spannender. Und dann habe ich den Entschluss gefasst und wenn ich mal einen Entschluss fasse, bin ich sehr stur und setze den durch. In dem Sinne eben Macher und Denker, oder? Das ist so eine Dichotomie, die nicht ganz aufgeht, weil ich war ja auch ein bisschen ein Macher, muss auch ein bisschen ein Macher sein, um dann zum Beispiel nicht nur davon zu reden, dass man weggeht, sondern wirklich wegzugehen. Und ich denke, das ist das Gleiche, oder? Ein Künstler oder ein Unternehmer ist auch ein Denker, sonst kann er kein Macher sein. Oder so. Also diese Dichotomie, es ist hübsch, oder? Aber geht nicht ganz so auf.
Aber Arbeiterklasse und Oxford, also Talwil und Oxford, das sind schon
so große Klasse. Also ich meine, das ist auch so eine Schablone, oder? Mhm. Weil, also da gibt es auch wieder, oder? Die sogenannte Arbeiterklasse. Also wenn man jetzt einfach sagt, ein Elektriker und ein Haus, das ist die Arbeiterklasse. Das ist ein bisschen so, wir sind ja heute ein bisschen so weit, dass man sagt, eben Zertifikate und kann man, ist eigentlich fast schon wie die alte Klassentheorie der Marxisten, oder? Etwas sehr, würde ich sagen, Plumpes eigentlich, oder? Weil was dann ja passiert in diesen Familien, die man dann je nachdem Arbeiterklasse benennt, das ist, das kann ganz verschieden sein. Da kann viel gelesen werden, wenig gelesen werden, da können Ambitionen dort sein oder nicht und so. Also mein Rat ist immer, geht ein bisschen und beobachtet, Ethnographie ist sehr, sehr wichtig. Aber der zweite Teil deiner Frage war ja, wie war das, als du da plötzlich da in diesen Gefilden Oxford und so? Ich habe mich da von Anfang an eigentlich wie der Fisch im Wasser gefühlt. Also da gab es überhaupt, weil entgegen dem Stereotyp ist eigentlich, wenn man ja mal seinen Teich findet, dann ist einem wohl, dann schwimmt man besser, oder? Und bei mir war das so. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da nicht dazugehöre, sondern im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, da gehöre ich eigentlich nicht so dazu, eigentlich eher. Und dort war es dann eigentlich einfach für mich.
Aber würdest du sagen, es bräuchte in der Wissenschaft mehr Leute aus Nicht-Akademiker-Familien?
Ja, ich würde nicht so weit gehen. Es ist sicher ein Vorteil, ich glaube, es gibt gewisse Einsichten im Leben, die man nachher mitnimmt in eine wissenschaftliche Karriere, als Historiker sowieso, weil dort befasst man sich ja auch mit der Erfahrung von Menschen, oder? Also zumindest, was ich gemacht habe, ich habe nicht nur Politikgeschichte gemacht, auch Sozialgeschichte. Und da glaube ich schon ein Vorteil, wenn man ein bisschen noch eine andere Vergleichsebene hat und vor allem natürlich auch, wenn man eine Mutter hat, besonders, die eine sehr gute Beobachterin ist und einem das ein bisschen mitgibt, das Ethnografische. Also von daher gesehen, aber da würde ich jetzt keine Doktrin davon ableiten.
Marc, hast du auch schon mal darüber nachgedacht, ein paar Jahre im Ausland zu leben? War das hier ein Thema für dich?
Nein, das war bis jetzt nie ein Thema für mich. Ich merke aber, je älter ich werde, also ich habe wirklich meine Lehre gemacht, ich habe dann relativ schnell eine Firma gegründet, habe vorwärts gemacht, war eigentlich immer eingebunden und ich habe mir das nie, also es ist eigentlich gar nie irgendwie zum Thema gekommen. Ich merke aber, je älter dass ich werde, dass ich immer wieder sage, irgendwann werde ich dann die Reißleine ziehen und ich möchte die Welt noch sehen. Also selbstverständlich war ich im Urlaub und bin immer wieder irgendwo in den Ländern unterwegs, aber ich war nie länger weg. Und ja, in letzter Zeit habe ich das Gefühl ab und zu, dass ich denke, das könnte ich dann doch irgendwann mal noch erleben wollen.
Einfach aus Interesse, was hast du für eine Lehre gemacht?
Ich bin gelernter Maurer.
Ah, sehr gut.
Was bedeutet für euch Heimat?
Ja, also Heimat ist natürlich für mich, ich sage das immer wieder, wäre ich in Genf geboren, dann wäre Genf meine Heimat. Wenn ich mit meinen Eltern noch nach Basel gezügelt wäre, dann wäre Basel meine Heimat. Ich glaube, Heimat ist nicht dermaßen in Stein gemeißelt, wie man das oft denkt. Aus meiner Warte aus, im Moment ist meine Heimat ganz klar Hofstetten, wenn ich in Hofstetten bin, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, sage ich, ich bin in Brienz zu Hause, weil Hofstetten keiner mehr kennt. Wenn ich in Zürich bin, sage ich, ich bin im Berner Oberland zu Hause, und wenn ich im Ausland bin, komme ich aus der Schweiz. Also Heimat ist immer ein Fokus-Thema, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das interessiert ja hier keinen, ob ich jetzt aus Hofstetten oder aus Prinzwiller komme, unserem Nachbardorf. Aber zu Hause ist das ganz relevant, ob ich jetzt aus Prinzwiller oder aus Hofstetten komme. Und darum sage ich, das spielt gar nicht so eine große Rolle.
Also für mich war es eigentlich immer, Heimat ist für mich eigentlich, wo Menschen sind, die für mich signifikant sind, die mir was bedeuten, die für mich eine, man schafft ja eine Heimat, zum Beispiel, indem man ein Haus oder eine Wohnung sich einrichtet oder indem man sich eine Umgebung schafft. Von daher gesehen, ich fühlte mich in England, England ist auch eine Heimat für mich. Es gibt Orte in der Schweiz, aber ich habe eigentlich keine, ich könnte jetzt nicht sagen, nur weil ich in Zürich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, in der Umgebung und in Zürich, sei das jetzt meine Heimat. Irgendwo würde ich sagen, die Schweiz ist doch meine Heimat im Sinne von, es gibt so eine Vertrautheit natürlich mit der Mundartsprache und so, jetzt also Deutschschweizer natürlich. Und das hat schon einen Aspekt natürlich, den ich nicht jetzt einfach so auf die Seite schieben möchte. Aber ich habe nie zum Beispiel einen geografischen Ort in der Schweiz als Heimat betrachtet. Gibt es bei mir nicht.
Interessant. Marc, du nennst dich ja Alpentainer. Das ist eine Kombination, die Bodenständigkeit und Moderne eigentlich vermischt. Was ist da die Idee dahinter?
Das ist gar keine Idee dahinter. Das war eine ziemlich komische Situation mit meiner alten Plattenfirma. Ich bin heute bei Sony Music unter Vertrag, war aber eine Zeit lang bei Universal. Und die haben dann mir in einer Sitzung erklärt, dass bei meiner Musik und meinen Konzerten die Leute immer die Hände oben haben und jubeln, und dass ich da eben nicht der Unterhalter, sondern der Oberhalter sei. Und das haben wir, also das ist so abstrus, und da, ich habe gedacht, die sind doch alle nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Und dann bin ich mit meinem Produzenten in ein Restaurant vis-à-vis, ein chinesisches Restaurant war das, und wir sind dort ein Bier trinken gegangen und haben miteinander so gesprochen. Und dachte, Oberhalter, Unterhalter, sie sind doch alle nicht mehr ganz gebacken. Und dann haben wir dort bei einem Bier in einem chinesischen Restaurant haben wir den Begriff Alpentainer kreiert, also Entertainer und Alpentainer. Und ich habe es dann gegoogelt, habe es eingegeben, und bei Google gab es null Treffer. Und da wusste ich, das ist das Ding, das wir suchen.
Mhm. Die Volksmusik wurde ja lange so ein bisschen belächelt und hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit in modernisierter Form eine Renaissance erlebt, die du sicher auch geprägt hast. Warum?
Ja, ich bin jetzt nicht der da auf alles eine Antwort hat. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, wie globalisierter die Welt ist und wie schlimmer die Innenstädte aussehen. Also es ist überall Zara, Starbucks, McDonald's, es ist irgendwie nichts mehr. Alles sieht einfach gleich aus, ob du jetzt in England bist, ob du in Berlin bist oder in Hamburg bist. Und ich glaube, durch das, dass wir das auch alles erreichen können. Wir steigen irgendwo, die 20-Jährigen steigen heute in einen EasyJet-Flieger und fliegen für 40, 50 Euro da schnell in die nächste Stadt, und sieht es immer noch gleich aus wie zu Hause. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass man sich einfach wieder vermehrt fragt, wo komme ich eigentlich her? Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich nach Spanien gehe, wenn ich nach Barcelona gehe, dann will ich doch keinen Zara, ich will keinen Starbucks und ich will auch keinen McDonald's sehen, sondern ich möchte doch geile Tapas essen, ich möchte doch die Kultur mit den Castaneda, ich möchte etwas erleben aus Spanien. Und das ist halt in den letzten Jahren extrem verloren gegangen, finde ich. Und ich glaube, auch die jüngere Generation, die ja sehr da mithilft, dass das eben wieder zu einem Trend geworden ist, Volksmusik, auch wenn man immer denkt, das ist nur die Großmutter im Altersheim, das ist eben nicht so. Ich glaube, da macht die junge Generation, fragt sich einfach auch, wo komme ich eigentlich her, wo sind meine Wurzeln?
Was für Musik hörst du eigentlich, Oliver? Ich glaube, ich habe kürzlich entweder gelesen oder du hast mir das erzählt, dass du ein Konzert von Johann Sebastian Bach warst und du warst total begeistert.
Ja, das ist so. Also ich meine, ich bin jetzt kein Kenner der klassischen Musik speziell, aber ich gehe gerne an diese Konzerte der Bach-Stiftung und generell klassische Konzerte, aber ich höre auch natürlich Rock und Rockmusik und so. Ich hörte immer sehr gerne Bob Dylan und diese Sachen sicher, also bei der neuen Musik bin ich natürlich nicht so zu Hause, ich bin nicht auf dem Laufenden, aber ja, ich bin ein bisschen wahrscheinlich, was man so klassisch traditionell nennen würde, also es würde jetzt niemanden vom Stuhl reißen, wenn ich ihm erkläre, was ich gerne höre, dann würden sie sagen, ja, das also die Jungen sowieso, oder? Also ich bin nicht auf dem Laufenden, aber ja, klassische Musik finde ich schon toll.
Siehst du das ähnlich wie Marc, dass quasi diese globalisierte Kultur eigentlich so ein bisschen zu einer Rückbesinnung auch auf, auch auf die eigene Kultur, die eigene Musik?
Ja, eben, ah, da ist natürlich Marc der Spezialist und er weiß das viel besser, aber es leuchtet ein und ich finde, es ist eine interessante Beobachtung und eben diese Herkunft, ich habe ja nicht gemeint, als ich gesagt habe, Heimat ist für mich nicht ein bestimmter Ort, dass Herkunft nicht wichtig ist. Das ist eine andere These, eine andere Behauptung, sondern dass man immer wieder versucht, so etwas wie Herkunft zu thematisieren auch, dieses Vertraute wieder zu erlangen. Das ist immer eine Suche, oder? Man schafft es nie ganz. Und das finde ich interessant, oder? Und ich glaube, da könnte man jetzt in deiner Musik, aber man könnte wahrscheinlich auch viele Bereiche in Städten, auf dem Land, wenn man ein bisschen kreativ wäre in der Forschung, könnte man das versuchen herauszufinden. Es wird sicher auch da in die Richtung geforscht. Und es ist auch eine der Erkenntnisse, also dass die Globalisierung, das ist schon lange in der Globalisierungsforschung, so in den allgemeinen Texten, dass eben die Globalisierung eben nicht dazu führt, dass die Leute sich weniger für diese Dinge interessieren, sondern eher mehr, oder? Also dass das schon kompensatorisch immer da ist. Obwohl eben eine Homogenisierung stattfindet mit diesen Restaurants, die ich auch natürlich nicht schätze. Aber gleichzeitig das Longing, oder die Sehnsucht nach Herkunft, glaube ich, die bleibt, oder? Das ist anthropologisch, glaube ich, gegeben.
Du hast in der NZZ mal über den Weltoffenheitswahn unseres Establishments geschrieben und geschrieben, dass der habe etwas Provinzielles. Ja. Man sitzt seit Jahrzehnten in diesem kleinen Land und glaubt, diese Situation durch Teilhabe an etwas Größerem kompensieren zu müssen. Ja. Es ist aber nicht provinziell, einen anderen Weg zu gehen. Provinziell ist, wer partout nicht ausscheren will.
Ja, für mich ist das so. Oder für mich ist natürlich diese, ich meine, ich bin in dem Sinn, das hat mit meiner Biografie zu tun, ich bin weggegangen, ich habe nicht nur da, ich habe eigentlich, bin in die Welt hinausgegangen und habe nicht einfach nur als Korrespondent bei einer Zeitung mit Schweizer Lohn ein bisschen weiter getuckert, oder? Sondern ich habe jahrelang einen englischen Arbeitgeber gehabt, die Universität in Oxford, und habe dort Steuern bezahlt, oder? Da wird man ganz anders natürlich. Und darum sind mir diese Weltoffenheit, diese Diskurse sind mir immer einfach, wie soll ich sagen, sie langweilen mich zu Tode, oder? Weil eben, es ist so eine, es hat so diese, diese, es kommt so aus dieser, dieser Provinzialität. Also wenn man dann zum Beispiel jetzt in der Europafrage, das sehe ich, so muss man ja nicht so sehen, aber wenn man in der Europafrage, wenn man dann in diesem Europa, ich meine, was ist Europa? Ist ein Teil der Welt, ein kleiner Teil, oder? Wenn man dann da dabei ist, dann ist man weltoffen. Das leuchtet. Also wirklich nur sehr konformistischen Denken kann das einleuchten, muss man sich mal überlegen, was das heißt. Eben, dann ist die Welt, ist dann eigentlich Europa und so. Und ja, darum habe ich das so auf den Punkt gebracht.
Was mir auffällt, dass es mehrere Gruppen gibt von Leuten, die sehr begeistert sind von der Schweiz. Also vielleicht die, die in der Schweiz aufwachsen und einfach ein völlig unverkrampftes Verhältnis haben und sagen, die Schweiz ist super. Dann gibt es die Secondos, die kommen, die dann oft vielmals die überzeugteren Schweizer sind als manche Urschweizer. Und die dritte Gruppe sind eben so Leute wie du, die 20 Jahre im Ausland gearbeitet haben und dann kommen sie zurück und sagen, ja, die Schweiz ist eben doch nicht so schlecht oder vieles in der Schweiz läuft verdammt gut.
Ja, also das ist, ich habe ein differenziertes Urteil, was hier gut und schlecht ist. Aber ich glaube, es ist wirklich so, in einem kleinen Land wie der Schweiz hat man, besonders in der Elite, hat man stark das Gefühl, dass man in einem, es ist ein kleines Land und man hat einen Provinzkomplex dadurch, oder? Das hat man wahrscheinlich in einem Land, in dem man aufwächst, das ein Empire gehabt hat, hat man das weniger, weil also, Lingua Franca, Englisch ist die Lingua Franca und so, obwohl das Land vielleicht genauso provinziell sich verhält und so. Aber ich glaube, das ist schon ein Problem, vor allem eben für Leute mit sogenannten Tertiärbildung, oder? Mit Bildungszertifikaten, die dann natürlich dieses Problem haben und da muss man es irgendwie kompensieren. Also ich habe das ja nur mal so als These in die Runde geworfen, dann können andere mir dann widersprechen, dann habe ich Freude, oder?
Was ist denn provinziell für dich, Marc?
Ja, provinziell, also eben, das, man kann es, das ist genau die Frage, von wo kommst du und aus welchem Blickwinkel schaust du es an? Was ist provinziell, wenn du von dir selber denkst, du bist der weltoffenste Mensch und ist es dann eben provinziell, wenn man irgendwie in die Berge raufschaut und sagt, wie die das dort oben machen? Ich verstehe es nicht, dass immer alles und im Moment, und da habe ich ein bisschen Mühe, dass es extremer wird mit dem Schubladisieren. Also die ganzen Bubbles, wo man sich drin bewegt, sei das dann eben eine Bubble ohne Berge oder eben die Bubble mit Berge, die werden ja immer wie extremer. Und also wenn mir ein Zürcher vorwirft, dass das Berner Oberland provinziell ist, dann ja, also ich kann es nicht ganz ernst nehmen, oder? Weil wenn wir nicht heute Nachmittag da mit Andrea und Adrian durch die Stadt laufen, dann kennen die ja an jedem Ecken noch jemanden. Also das ist am Schluss, wenn du lange genug in diesem Kreis wohnst in Zürich, dann kennst du auch hinter jedem Baum noch den Nächsten. Und das ist nichts anderes als ein Dorf. Und darum finde ich es auch. Also ich finde, dass die Schweiz als so kleines Land immer sich innerhalb vom Land noch vorwirft, der andere sei provinziell, das ist einfach irgendwie nur peinlich.
Ja, provinziell ist wahrscheinlich so wie Heimat letztlich eine Frage des Denkens, nicht der Geografie. Aber Oliver, du hast noch etwas anderes angesprochen, die Eliten und diesen Graben zwischen Volk und Elite, von dem auch immer wieder ein bisschen die Rede ist. Wie nimmst du den wahr?
Ja, eben jetzt. Man kann das nur beantworten in Bezug auf bestimmte Fragen und Probleme. Jetzt eben das Problem, das angesprochene, es ist eigentlich relativ banal mit dem Provinzkomplex, oder? Ich glaube, dass das eben wirklich für Eliten universitär gebildet ist, das ist eher ein Problem, da muss dann auch eher kompensiert werden. Das ist eigentlich eine banale Beobachtung. Währenddem glaube ich, dass sagen wir, einfachere Leute, die eben oft viel komplexer sind, oder wenn man dann mit ihnen spricht, oder und interessanteren, originellen Ideen haben. Ich glaube, dass die nicht so darunter leiden. Das ist jetzt auch eine Generalisierung, aber in der Tendenz glaube ich, dass sie weniger darunter leiden, weil sie eben eigentlich, sie haben weniger kosmopolitische Ideale, oder? Also so quasi diese kosmopolitische Vision ist weniger verbreitet wahrscheinlich.
Aber viele Grenzen verschwinden ja auch sobald man miteinander redet. Also oft sind ja diese Blasen eigentlich in sich gekehrt, weil sie einfach nie mit Leuten von anderen Blasen reden. Kann man dann das vielleicht ein bisschen aufbrechen oder ist es völlig okay, dass es so verschiedene Blasen gibt und dass man dann halt sehr unterschiedlich denkt? Also weil ich merke, oder ich glaube, diese Blasen nehmen immer noch zu und man kann eigentlich gar nichts dagegen tun, oder? Also auch das Internet ist ja nichts mehr als sehr viele Leute, die sich in immer kleineren Gruppen dann zusammenfinden.
Ja, also es ist natürlich schon so, dass diese Bubbles irgendwie, also wir hatten jetzt diese Diskussion natürlich beim Release jetzt und bei der Kommunikation immer wieder, dann trifft man wieder einen von diesen Kulturjournalisten, die bei einem großen Haus noch am Ruder sitzt und immer noch das Gefühl hat, er schreibt für ein Leitmedium. Es ist aber einfach ein Witz, man hat die letzten 10 Jahre bei jeder Veröffentlichung, wo ich gemacht habe, hat man mir gesagt, es sei lächerlich, es sei Musik für dumme Leute, es sei eben Heimatreiterei, tralala. Auf meinen Erfolg hat es nie Einfluss gehabt. Also ist es einfach, die sind einfach irrelevant geworden, außer in ihrer eigenen Bubble. Und wenn sie ihrer eigenen Bubble erklären, dass drauf dumme Musik macht, ist das ja keine neue Erkenntnis, das langweilt dann sogar die eigene Bubble. Also von dem her, ich finde es riesig problematisch, dass man nur noch in seiner eigenen Blase sich befindet. Das ist dann eben so, dann ist jetzt wieder das Hallenstadion rausgegangen und das ist dann irgendwie am ersten Abend ist das schon halb voll und dann reiben sich die irgendwie verwundert die Augen und sagen, warum hat der so viel Erfolg? Ja, wenn sie sich nicht mit mir beschäftigen, das ganze Jahr über, dann ja, kommt natürlich dieses Aha-Erlebnis. Das ist echt problematisch, dass man nicht wie früher hat man mal noch eine Zeitung aufgeschlagen und hat mal von bis alles ein bisschen mitbekommen. Du bekommst heute eigentlich nur noch mit, was in deiner Bubble passiert und das finde ich bedenklich.
Ja, ich finde das sehr interessant. Ich habe gerade an Trump denken müssen, weil das war ja auch so, ich hätte ihn nicht gewählt, aber ich finde das auch ein interessantes Phänomen, weil da war es ja auch so, das konnte man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber ich möchte jetzt auch dabei bleiben, ist das nicht auch, weil irgendwie diese Musik, oder dass die du sprichst wahrscheinlich, ich kenne jetzt deine Musik nicht, aber ich nehme an, du sprichst wahrscheinlich eine Ebene an, eben eine eher emotionale Ebene, die eben nicht mehr ergründet wird über diese sehr konformistischen journalistischen Diskurse. Da geht es darum, man hat den richtigen oder den falschen Geschmack, man hat eine richtige oder falsche Ansicht, oder sagen wir so grau, es gibt noch so ein paar Graubereiche, da sagen sie dann noch, ja, das ist noch okay, oder? Aber das ist ja alles eigentlich, es ist so eine rationale Ebene. Normativ-rationale Ebene. Hingegen mit der Musik sprichst du ja auch noch diese emotionale Ebene an, die eben wahrscheinlich gar nicht mehr abgedeckt wird. Und dann ist dir dann die große Frage. Also das wäre jetzt eine Frage, die ich hätte an einen Musiker. Wie verstehst du denn den Erfolg, oder? Warum passiert das, oder?
Ja gut, also eben, ich sage ja immer wieder, wir haben so großartige gesellschaftskritische Musiker in diesem Land. Die machen das wirklich super. Das ist aber nicht das, was ich kann. Ich kann Unterhaltung. Und die Unterhaltung bei mir geht dann eben nicht so weit, dass ich mir überlege, jetzt habe ich schon 3 Songs auf CDG in dieser Tonart geschrieben, jetzt muss ich einfach zum Verrecken noch einer auf H schreiben. Das ist mir ziemlich egal. Ich will die Leute unterhalten. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich bin der mit den farbigen Luftballons und ich gebe den Leuten einfach eine Pause von ihrem verdammten Leben. Und wenn die Leute das toll finden, sehe ich persönlich nichts Schlechtes daran. Oder? Aber ja, aus der Sicht vom Kulturjournalisten ist es natürlich schlecht, weil es ist immer CDG und es ist immer Heimat und es ist immer noch Jololo und Jololo kann jetzt wirklich nichts Hervorragendes sein. Also, aber auch da, das ist ein Bubble-Denken und es ist halt so. Aber eben, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren haben wir einfach gemerkt, es ist eigentlich komplett irrelevant geworden, was Kulturredaktionen darüber schreiben.
Aber vielleicht ist deine Musik tatsächlich auch ein Weg, um solche Bubbles ein bisschen zu durchbrechen und zu durchstechen.
Nein, das denke ich nicht. Ich mache natürlich auch Musik für theoretisch eine Bubble, die das lieben. Aber das ist nichts Verwerfliches. Das ist jetzt halt einfach so. Und es ist dann doch, wenn sich dann wieder mal jemand aus einer anderen kulturellen Bewegung in das reinbegibt und sagt, komm, ich gehe jetzt einfach mal schauen, was der Traufer da eigentlich genau macht, dann irgendwie erstaunt ist, was da für Leute rumlaufen. Weil es ist einfach, irgendwo durch ist es ja eine unglaubliche Arroganz, wenn man denkt, ja, das ist dumme Musik, also muss das noch festhalten. Ich habe das Hallenstadion gefüllt. Göller hat zwei Wochen nach mir hat dreimal das Hallenstadion gefüllt und ein großes Schweizer Medienhaus hat dann getitelt, dumme Musik für dumme Leute, denen die Welt zu kompliziert ist. Und wenn man diese Arroganz tatsächlich hat und das dann ein Chefredaktor noch durchwinkt, dann ja, gute Nacht. Also man kann das schreiben, wenn man so gewickelt ist, aber es ist ein bisschen gefährlich.
Das Beruhigende ist ja, dass die Journalisten nicht so einflussreich sind letztlich.
Genau.
Ja. Aber wer ist denn auch einflussreich jetzt im Internet? Also wie erfahren die Leute von dir?
Ja, bei uns ist es natürlich ganz klar, das hat sich extrem gewandelt. Das ist heute vor allem Social Media. Das ist so. Das ist, wir haben die letzte Tournee, da haben wir knapp 50.000 Karten verkauft und die haben wir eigentlich nur über Social Media verkauft. Und das wiederum ist eine Bubble, das bin ich mir ganz klar bewusst. Das sind meine Follower, das sind die Anzeigen kann man so schalten, dass das genau die Leute, die das mögen, wird die Anzeige angezeigt. Darum sage ich ja, es ist extrem schade. Also ich bin nicht nur Fan von diesen Bubbles, bewege mich mit meiner Musik natürlich auch in einer Bubble.
Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Unternehmer. Du hast 2011 die Holzspielzeugfirma deines Vaters übernommen. War dieser Weg für dich vorgezeichnet?
Nein, der war alles andere als vorgezeichnet. Bei mir war klar, dass ich das nie machen werde. Es war eher mein Bruder, der hat Zimmermann gelernt und es war nicht mein Vater, es war der Onkel und der Vater, die zusammen diese Firma hatten. Und das war eigentlich alles so geplant. Es hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt. Und ich bin als Musiker damals durch die Schweiz getourt und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann eigentlich hin, wo ich will. Ich kann nach Saas-Fee, ich kann nach St. Moritz, ich kann nach Genf. Ich sehe diese Kühe immer irgendwo, aber diese Kühe stehen einfach da. Das hat keine Marke, da weiß kein Mensch, woher dass die kommen. Eine Familie war früher, die ging in den Franz Karl Weber und hat gesagt, wir sollten da noch von diesen Holztieren kaufen. Die Marke war inexistent. Und da wusste ich eigentlich, dass das mein Platz und mein Weg sein könnte.
Und das ist heute erfolgreich?
Ja, kann man so sagen. Wir sind zufrieden, doch. Wir haben das ziemlich gut hingekriegt, ja.
Du hast auch noch was anderes, ein Bretterhotel, das du führst. Was ist das?
Wir haben dann mit dem Wachstum, das wir gehabt haben, also ich habe damals die Firma 2011 gekauft mit 15 Angestellten und wir haben dann ein ziemliches Wachstum hingekriegt und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich irgendwie gegen außen kommunizieren muss, wie wir diese Kühe machen, dass das noch Handarbeit ist, auch im Jahr 2020 ist das noch Handarbeit und darum kostet die Kuh schlussendlich irgendwie 18, 19 Stutz im Laden und nicht 4,50 Franken wie irgendein Plastikding in der Landi und ich wollte dann eine Erlebniswelt bauen. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass nur eine Erlebniswelt ohne Restaurant nicht funktioniert, denn wenn die Gäste kommen, wollen die ein Cappuccino, die Mama will ein Cappuccino, Kinder haben Hunger. Dann wiederum habe ich relativ sehr schnell gemerkt, dass ein Restaurant ohne Hotelzimmer überhaupt nicht funktioniert. Dann bin ich nach Hause und gesagt, komm, wir bauen einfach ein Hotel auch noch dazu. Meine Frau gesagt, wenn du das machst, verlasse ich dich. Das kommt gar nicht in Frage. Ich bin Lehrerin, du bist Maurer, wir haben keine Ahnung von Gastronomie. Und so ist das Ding eigentlich ein bisschen außer Kontrolle gewachsen, aber wir haben es dann 2022 tatsächlich eröffnet. Ja.
Und du hast mit 15 Mitarbeitern angefangen, jetzt hast du über 200. Ja. Wird es in diesem Stil weitergehen?
Ich hoffe nicht. Sonst wird das ein bisschen sehr stressig. Nein, ich glaube nicht. Ich möchte auch nicht. Wir haben nie Wachstum betrieben, um zu wachsen. Wirklich nicht. Wir haben noch heute ganz klar Märkte, die wir nicht beliefern, weil wir einfach, da müssten wir so stark wachsen, um die Risiken einigermaßen handeln zu können. Nein, ich glaube nicht. Eben der große Wachstumsschub nochmal um 80 Leute war mit dem Hotel und der Erlebniswelt. Und im Moment versuchen wir ein bisschen Kontrolle übers Chaos zu erreichen, aber wir stehen jeden Morgen auf und haben Freude an dem, was wir da erschaffen haben. Und ja, es macht Spaß.
Als Unternehmer fühlst du dich in der Schweiz estimiert? Also ich meine, du zahlst wahrscheinlich einiges an Steuern. Du hast viel Arbeit, die du verrichtest. Schätzt man das in der Schweiz, was du machst?
Ja, ob man es in der Schweiz, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass man es sicher im Dorf und in der weiteren Umgebung, wir sind ein sehr schwaches Industriegebiet dort oben, wir haben eigentlich Tourismus, aber das haben wir auch nicht richtig, Brienz und Umgebung ist nicht so ein Tourismusort, wie es Zermatt oder wir sind keine Touristiker. Und da merkt man schon, dass die Leute das schätzen, dass doch noch der eine oder der andere mal ein bisschen Risiko eingeht. Aber selbst wir haben nicht nur Freunde dort oben, aber das ist halt gesellschaftlich normal. Wenn irgendwo einer ein bisschen rauswächst, dann kommt sofort einer und möchte den Rasen wieder gleich hochschneiden. Das ist so, aber das gehört dazu.
Ist das auch so? Also dieses Prinzip Champignon, sobald in der Schweiz einer ein bisschen rauswächst, muss man ihn abschneiden?
Das ist schon ein bisschen so, ja, denke ich schon. Also, ja, würde ich sagen, ja, das ist eine kurze Antwort. Was ich interessant finde, ich meine, als Historiker, ich glaube, das ist eines der Faszinosa der Schweiz, ist wirklich diese unternehmerische Tätigkeit in der Provinz. Ich meine, wir sind jetzt wirklich kein Land, auch die Industrialisierung, wenn du das anschaust, historisch, oder? Das ist nicht wie in England gelaufen, wo man sagen kann, ja, das ist so stark in den Städten, stark in diesen Agglomerationen, sondern in der Schweiz ist ja sehr viel, auch gerade diese Frühindustrialisierung ist eigentlich auf dem Land, so Wasserkraft war wichtiger, ist auf dem Land abgelaufen und die Landschaft war immer sehr stark unternehmerisch tätig. Natürlich gab es Verbindungen zu den Städten, zum Beispiel im Verlagswesen, also die haben das Kapital und die Waren rangeschafft. Aber ich finde das faszinierend in der Schweiz. Du gehst irgendwie, ich wohne jetzt wir wohnen in Igis, das ist in der Nähe von Landquart, gehört eigentlich zu Landquart in der Bündner Herrschaft. Und ich meine, da gehst du irgendwo raus in der Schweiz und du hast ein Netzwerk von kleinen und größeren Unternehmen, oder? Und die sind gut im Schuss und da geht was ab, oder? Und das finde ich absolut faszinierend. Ich glaube, das ist auch speziell in diesem Maße. Unser Land hat das stark. Also die Vorstellung, dass, weil wir hier jetzt Google haben, da in Zürich, dass das sei jetzt, ich meine, die Schweiz braucht schon noch ein bisschen mehr, oder? Als Google da und da wie heißt die Straße da oben? Hast du vielleicht vergessen?
Europale.
Ja.
Du bist aber nicht nur Unternehmer und Musiker, hast dich nämlich auch zumindest zeitweise auch im Gemeinderat eingebracht. Also das aktive Milizwesen machst du auch noch mit?
Ja, natürlich jetzt schon länger nicht mehr. Ich war mit allem ein bisschen zu früh in meinem Leben. Ich sage immer, ich mache dann hoffentlich mit dem Sterben nicht so vorwärts, aber ich war zu früh verheiratet, war ganz jung, wurde ich Vater. Ich war überall ein bisschen zu früh und somit auch in der Politik. Ich war 11 Jahre Gemeindevizepräsident bei uns. Und was ich rückblickend natürlich sage, ist, dass ich, weil ich es in jungen Jahren gemacht habe, es hat mir sämtliche Managerschulen, die ich besuchen hätte können, einfach, das war 100-mal besser. Das ist das reale Leben. Du bist dann irgendwie ein junger Kerl und du musst dann auch soziale Sachen irgendwie helfen zu leiten. Du musst Familien unterstützen. Eine Gemeinde, eine so kleine Gemeinde in der Schweiz hat ja von bis alle Probleme auf dem Tisch und die müssen gelöst werden. Und ich sage immer, diese 11 Jahre waren für mich die beste Ausbildung fürs Leben. Das war wirklich etwas, das möchte ich nicht missen. Ich kann es jedem nur raten. Fakt ist aber, dass das heute niemand mehr will, weil ja, du exponierst dich natürlich. Das ist ganz klar, und wenn dir das nicht liegt, dann wird's schwierig.
Aber das war doch die beste Werbung für die Milizpolitik, die ich seit langem gehört habe.
Mhm. Ja, aber eben, also das ist niemand, oder es sind einfach sehr, also bei uns im Dorf ist das auch so. Wir haben dann reduziert. Heute sind sie noch zu fünft. Man diskutiert über drei, weil man niemanden mehr findet, der bereit ist, zwei-, dreimal in der Woche am Abend irgendwo noch an eine Sitzung zu gehen. Es ist auch so, das wird jetzt ein bisschen politisch, aber es ist natürlich so, wir hatten früher noch schon noch auch mehr freie Hand. Wir haben dann als Gemeinderat schon noch das eine oder andere einfach bestimmt und gesagt, so ist das jetzt. Mhm. Was natürlich heute mit der Regulierung aus Bern immer wie weniger ist. Sie haben immer wie weniger Spielraum. Und wenn du dann nur noch der ausführende Arm von Bern bist und eigentlich nichts mehr bestimmen kannst und nicht einmal mehr sagen kannst, den Hühnerstall, den bewilligen wir jetzt da mal, das ist ja egal, der stört da ja niemanden. Und dann kommt dann der Hammer als von der Leitbehörde. Dann ist es natürlich auch nicht mehr ganz so lustig, wie wir das damals hatten.
Wie wichtig ist das Malins-Prinzip für das Verständnis der Schweiz, Oliver?
Ja, also er hat jetzt gerade das bestätigt. Also ich glaube, das ist enorm wichtig, auch mit der Krise, die du ansprichst, oder? Und das ist natürlich spannend. Eben genau wieder, für mich ist das irgendwie diese Bottom-up. Du hast diese Erfahrung gemacht und das sind Fragen, die Politologen beschäftigen, also dieser letzte Punkt, dass immer mehr Regulierung gibt und dass das demotivierend wirkt, oder? Du solltest unbedingt in einem Podcast für die Milizpolitik auftreten, weil das ist natürlich schon, weil das müssen dann die Kantonspolitiker dann auch hören, weil die sind ja heute vor allem auch in der Tendenz die sagen, ja, wir müssen jetzt eigentlich Bundesbern stark umsetzen, und die Regulierung kommt ja nicht nur vom Bund, es kommt eben auch von den Kantonen stark. Und das finde ich sehr interessant. Aber ich glaube, klar, Milizprinzip, ich meine die Res Publica, oder? Dass man in der Öffentlichkeit arbeitet und sich exponiert, klar, das ist natürlich in einem Staat wie der Schweiz extrem wichtig, weil also traditionell war das extrem wichtig, heute ist es ein bisschen in der Krise, aber die Idee, oder, dass man den Staat eben selber macht, von unten rauf. Und wenn die Leute mal das Gefühl haben, dass eigentlich der Staat, das sind so die da draußen, oder? Dann nachher ist das ein Problem, dann ist man nicht mehr das gleiche Land, oder? Dann ist man nicht mehr die gleiche Republik, ist man nicht mehr so eine Republik, wo die Leute sich einbringen, eben auch noch Selbstverantwortung, Mitbestimmung, auch bei kleinen Dingen, der Hühnerstall, können sicher auch andere Sachen sein. Ja, ich glaube schon, dass das etwas ganz Wichtiges ist, und ich finde, das ist eigentlich auch cool, man müsste vielleicht wieder mal auch das ein bisschen auf die heutige Sprachregelung bringen. Es ist ja auch cool, wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein Modell sein könnte, dass man vielleicht wieder sagen kann, ja, das ist eigentlich das Coole. Und nicht, dass man sagt, ja, das Gute, das ist, wenn sich ein Bundesstaat auf etwas einigt, sondern das Gute ist eben, wenn sich Leute auf der lokalen Ebene einbringen, dass das eigentlich unglaublich ist. Das ist eine unglaubliche kreative Sache, und vor allem natürlich diese Selbstbestimmung, der Grad der Selbstbestimmung, das finde ich schon fantastisch. Da müsste man mal eine Kampagne fahren, vielleicht nützt es etwas.
Ja, man hat schon viele Kampagnen gefahren. Was mir auffällt, dass die Leute gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich im Milizprinzip selber zu beschäftigen und auch zum Beispiel in einen Verein einzutreten. Also früher, ja, oder auf dem Land war es einfach immer so, na klar, ich bin Junge, dann gehe ich mal in ein, zwei, drei Vereine und ja, arbeite doch mit. Und heute kommen die Jungen schon oft gar nicht mehr auf die Idee, das zu machen. Also wie könnte man das überwinden? Oder siehst du das auch oder sehe ich das falsch?
Ich hätte dir vor 3 Jahren recht gegeben, und in der letzten Zeit muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass es bei uns jetzt ein bisschen einfach eine Wende da ist mit der nächsten Generation. Ich habe 2 Kinder, 23, 21, die fangen jetzt an, wieder irgendwelche Partys selber zu organisieren. Die organisieren sich halt in ihren eigenen neuen Konstrukten, machen vielleicht nicht im Fußballverein mit oder im Turnverein. Das ist, glaube ich, also der Turnverein ist schon ein bisschen ein Auslaufmodell, jetzt aus meiner Sicht, ich muss da keinen Turner zu nahe treten. Aber die fangen jetzt an, wieder zu organisieren. Die machen zum Teil wirklich, also bei uns oben hat es so eine Riebichilbi, die ist aus dem Nichts entstanden. Das ist heute eine richtig große Organisation. Es ist nicht fair, wenn man sagt, ja, die Jungen machen es nicht mehr. Sie machen es einfach in einem anderen Bereich oder in dem Bereich, wo es ihnen etwas bringt. Und vielleicht nicht unbedingt auf der Gemeinde oder nicht unbedingt in der Feuerwehr, was selbstverständlich schade ist, aber vielleicht wird das dann ja auch irgendwann wieder ein bisschen zurückkommen.
Ja, also, was Vereinsleben, wenn man so einen Anzeiger liest, jetzt wo wir hingezogen sind, beispielsweise, also der Landkortgegend, dann kriegt man schon das Gefühl, dass das Vereinsleben extrem reichhaltig ist und dass da viel passiert. Nicht nur jetzt bei den Jungen, sondern auch wirklich bei den Älteren und aber es ist auch sehr stark verschieden, wenn man sieht dann die Gemeinden aufgeschlüsselt, so im Bezirk, und die einen haben wirklich sehr viel und reich und die anderen haben wenig. Und dann wäre die Frage, warum ist das so? Aber den Eindruck geben auch wieder vielleicht Stadt-Land, ich weiß nicht genau, wie es in der Stadt ist, aber auf dem Land, glaube ich, das Vereinsleben ist eigentlich sehr intensiv und reichhaltig.
Marc Treffer, Oliver Zimmer, vielen Dank für das Gespräch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.